Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Karin Weigl und ich begleite Führungskräfte dabei, dass der Laden läuft. Ja, und die Begleitung von frisch gebackenen Führungsfrauen liegt mir dabei ganz besonders am Herzen und diesen Frauen ist dieser Podcast auch vorrangig gewidmet. In der heutigen Folge geht es um künstliche Intelligenz und Führung und dazu habe ich Iris Brachmeier zu Gast. Seit August 2023 ist sie Group Chief People Officer in der Unica-Gruppe, also verantwortlich für das HR der ganzen Gruppe in 17 Ländern und damit auch für Themen wie Unternehmenskultur und Diversity, Equity and Inclusion. Vor ihrem Eintritt bei der Unica hatte Iris Brachmeier verschiedene Top-Management-Positionen inne in den Bereichen Automotive, Papier und Verpackung sowie IT. Ja, privat lebt die gebürtige Kärntnerin das Reisen und eines ihrer Reise-Highlights war ein Roadtrip durch die USA. Sie ist außerdem sehr sportlich und ausgebildete Skilehrerin und ist einfach gerne in den Bergen. Heute sprechen wir darüber, wie KI unser Leben verändert und ganz besonders den Alltag von Führungskräften. Wir schauen nach China und fragen uns, was wir von dort lernen können und wir klären, welche Kompetenzen Führungskräfte brauchen, um in dieser neuen Realität wirksam zu bleiben. Ja, und natürlich gibt es auch wieder 3 Tipps für dich als Leaderin und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, wir sind heute hier im 16. Stock des Unica Towers im, ich glaube, 2. Bezirk ist es schon hier in Wien mit wunderbarem Blick auf das Rathaus und den Kahlenberg. Und mir gegenüber sitzt Iris Brachmeier. Herzlich willkommen und schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, hier Gast in meinem Podcast zu sein.
Dankeschön, ich freue mich sehr.
Die erste Frage, die ich meinen Gästen immer stelle, ist, was Sie denn als Kind oder als junge Frau in dem Fall werden wollten und was denn so, ob es da so einen roten Faden gibt?
Das ist eine super Frage. Sie werden sich glauben, ich wollte Archäologin werden, weil mich Geschichte immer interessiert hat und weil es mich interessiert hat, einfach nach Dingen zu graben und nachzuforschen und dann auch das Erfolgserlebnis zu haben, etwas zu finden, ja, was andere nicht finden. Und der rote Faden, den ich zu meiner jetzigen Position sehe, ist einfach dieses Graben und Nachforschen und das Beste aus Menschen herauszuholen. Ja, also wir graben oder ich grabe in meiner Position ja nach Skills, nach Fähigkeiten, nach Potenzialen und Talenten. Und ich glaube, da sehe ich gut die Verbindung zu meinem ursprünglichen Berufstraum.
Wir sprechen ja heute über das Thema künstliche Intelligenz. Mhm. Das ist ja mehr zukunftsgewandt als in der Vergangenheit.
Absolut.
Ja. Und wenn man sich da so die öffentliche Debatte anschaut, dann kursieren da ja unterschiedliche Szenarien. Mhm. Die einen sehen das total schwarz und was da alles auf uns zukommt an Katastrophen. Die anderen sagen, das wird uns ganz viele Möglichkeiten geben, wird unsere Lebensqualität verbessern. Wie sehen Sie das? Fluch oder Segen?
Also für mich ist es weder Fluch noch Segen. Natürlich verfolge ich die öffentliche Debatte. Für mich ist künstliche Intelligenz ein Verstärker. Ja. Ein Verstärker von Möglichkeiten im privaten und im beruflichen Umfeld. Ein Verstärker von menschlichen Fähigkeiten. Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir gewisse menschliche Fähigkeiten einfach beibehalten. Und künstliche Intelligenz erweckt in mir keine Angst, ja, und ich sehe auch nicht dieses Angstszenario, ja, dass Menschen durch künstliche Intelligenz ersetzt werden oder dass Menschen durch Roboter ersetzt werden. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass wir die gesamte Gesellschaft so steuern unter dem Einsatz unserer menschlichen Fähigkeiten, dass wir wirklich gemeinsam leben, ja, also der Mensch mit der Maschine, ja, dass die Maschine, die künstliche Intelligenz letztendlich eine Verstärkung für uns Menschen ist und für unsere menschlichen Fähigkeiten. Und das sehe ich durchaus realistisch, ja. Ich kann vielleicht ein Beispiel nennen. Ich war letzte Woche auf Studienreise in China und wir haben dort große Tech-Unternehmen besucht, wie Alibaba zum Beispiel, wie TikTok, die ja letztendlich die Erfinder zum Teil von künstlicher Intelligenzfunktionen sind. Und wir haben auch sehr, sehr viel gelernt über die chinesische Gesellschaft, die dieses Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine ja schon lebt. Ja. Und ich habe überhaupt nicht den Eindruck gehabt, dass dort Angst herrscht, sondern ich habe gesehen, wie künstliche Intelligenz mit all ihren Funktionen wirklich ins tägliche Leben von Menschen integriert ist. Und es ist wirklich dieses Zusammenspiel, dieses Zusammenleben, ja, von Mensch und Maschine. Und da gibt es keine Angst, dass jetzt der Mensch komplett von einer Maschine ersetzt wird oder von Robotern. Das muss man natürlich auch entsprechend steuern. Jetzt ist die chinesische Gesellschaft natürlich nicht eins zu eins zu vergleichen mit Europa und unserer europäischen Kultur. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man da durchaus auch was lernen kann. Und es ist unsere gesellschaftliche, es ist eine gesellschaftspolitische Aufgabe, ja. Dieses Zusammenspiel Mensch-Maschine, diese technologische Entwicklung in einen positiven Rahmen zu setzen.
Mhm. Welche Beispiele haben Sie denn da erlebt, wie die Chinesen Mensch und Maschine im Alltag integrieren?
Ja. Also wir haben uns das natürlich auch vor unserem Geschäftsmodell der Versicherung angesehen, ja. Vor dem gesamten Thema Ökosystem Gesundheit. Das ja auch Teil unseres Businessmodells ist. Und wir haben dort gesehen, dass künstliche Intelligenz gesteuerte Apps wirklich Menschen in unterschiedlichen Gesundheits- und Krankheitssituationen begleiten. Ja. Da gibt es den persönlichen Gesundheitsassistenten, ja, den kann ich aufrufen, den kann ich fragen, ich habe das und jenes Wehwehchen, mir tut das weh, ich habe diese und jene Symptome. Und der Gesundheitsassistent wird dann eine Art Diagnose erstellen und wird dann letztlich den Menschen, den es betrifft, dann entweder zum richtigen Arzt schicken oder gleich in ein Krankenhaus schicken. Wird Empfehlungen geben, welche Medikamente kann man nehmen, wird diese aber nicht verschreiben, ja, sondern immer noch einen Arzt dazwischen stellen. Ansonsten darf man sich das so vorstellen in China, das ist wirklich eine hochdigitalisierte Gesellschaft, ja. Und zwar über alle Generationen hinweg. Ja, bei uns ist es in Europa ist es sehr stark natürlich die junge Generation, die sozialisiert geworden ist mit einem Mobilfon, mit Digitalisierung, während ältere Generationen noch nicht so aufgewachsen sind. Nichtsdestotrotz sieht man in China auch die Großmutter, den Großvater, ja, die Beispiel den Kühlschrank, ja, per Sprach-App steuern. Das ist unglaublich. Ja, das kann man sich in Österreich noch gar nicht vorstellen, aber das funktioniert. Und ich habe es eh vorher erwähnt, das sind einfach Rahmenbedingungen, die dort auch das politische System geschaffen hat. Ja. Also das sind so Beispiele. In China gibt es keine Internetsuchmaschinen mehr, also kein Google oder Microsoft-Suchmaschinen. Das ist alles schon komplett altmodisch. Da gibt es die zwei großen Super-Apps, das ist WeChat und das ist Alipay. Und diese Apps können im Prinzip das ganze Leben organisieren. Ja. Also von, ich weiß nicht, öffentliche Verkehrsmittel, ja. Ich muss da und dort einkaufen, ich muss da und dorthin, der Gesundheitsassistent, ja. Unterstützung bei der Schulauswahl für Kinder. Also das gesamte Leben ist digitalisiert und jede nur erdenkliche Frage ist über diese Super-Apps abrufbar.
Da ergibt sich ja gleich einmal die erste Frage auch, was passiert denn mit den Informationen, die da eingespeist werden? Und ich glaube, ja, das ist auch so ein Riesenthema, das bei uns in Europa auch etwas ist, was, glaube ich, vielen so Angst oder Unsicherheit erzeugt, dass man nicht genau weiß, wenn ich da jetzt in die KI was reingebe, was sehr persönlich ist, was passiert damit, wer liest da mit, wer verknüpft da was damit, was hat das auch, ja, keine Ahnung, auf einer sozialen Ebene dann irgendwann einmal vielleicht für Folgen, dass ich irgendwas nicht mehr kriege oder nicht mehr darf oder so. Ja? Mhm. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, also da kann man natürlich China nicht vergleichen mit Europa, weil dort die Datentransparenz, ja, und wie das System mit Daten umgeht, einfach extrem offen ist. Ja. Ich nehme jetzt noch einmal das Beispiel Krankenhäuser und staatliches Gesundheitssystem her. Dort ist es so, dass jedes Spital in staatlichem Eigentum entspricht einem bestimmten Standard, ja, was die medizinische Qualität anbelangt, was die Systeme anbelangt und was auch die Datenverarbeitung anbelangt. Ja. Das heißt, sämtliche Gesundheitsdaten der Menschen in China sind in eine zentrale Datenbank eingespeist, auf die dann jedes Spital Zugriff hat. Ja. Es ist so ähnlich wie, wir haben es ja in Österreich mal angedacht, dieser elektronische Gesundheitsakt geht aber weit darüber hinaus. Ja, das heißt, Spital A weiß, wenn der Mensch, der Patient in Spital B einmal eine Behandlung gehabt hat, was war die Krankheit, was war der Outcome, welche Behandlung wurde verschrieben, welche Medikamente, wie hat der Mensch auf die Medikamente reagiert. Ja. Wir haben diese Transparenz auch mit den Menschen, die wir dort getroffen haben, diskutiert und auch angesprochen, wie die das denn erleben. Weil so wie Sie sagen, wir in Österreich, wir in Europa gehen davon aus, oh mein Gott, ist total schrecklich, und die Daten werden missbraucht. Ja. Das sehen die dort nicht so. Ja, natürlich sind die dort aufgewachsen mit dieser vollständigen Transparenz. Die sagen aber, ich bin ein guter Mensch, ja, was soll mir denn passieren? Ich tue nichts Schlechtes, also habe ich auch kein Problem damit, dass meine Daten so öffentlich sind. Und ich gehe davon auch aus, dass die Daten nicht missbraucht werden. Denn am Ende des Tages in diesem Gesundheitsökosystem kommt es dem Patienten, der Patientin zugute, dass diese Daten eben so transparent vorhanden sind, ja, weil damit auch die bestmögliche Behandlung gewährleistet ist.
Das heißt, Vertrauen in dieses System ist ein wesentlicher Punkt
Ja.
oder eine wichtige Basis, damit das überhaupt funktionieren kann. Sie haben vorher die ELGA, die elektronische Gesundheitsakte, angesprochen, aus der man sich ja auch ausoptieren kann oder auch immer
Ja.
konnte.
Ja.
Das geht halt dann in so einem System
Nein.
nicht mehr, ne? Weil da spielt man dann nicht mehr mit. Das heißt, das
Genau,
ist
also
dann.
die Wahlmöglichkeit hat man dort nicht. Ja. Also dessen muss man sich schon bewusst sein. Ja.
Das heißt, wenn wir so jetzt über Transparenz sprechen, und das ist ja etwas, was auch hierzulande oder in Europa immer gefordert wird, und dann, wenn es hart auf hart geht, dann ist man dann doch wieder ein bisschen zurückhaltender,
Ja.
was das dann wirklich so bedeutet. Das heißt, auch für unsere Breitengrade, wenn Sie so in die Zukunft schauen, auch in Bezug auf künstliche Intelligenz, würden Sie sagen, das ist was, woran wir uns gewöhnen werden müssen oder was wir entwickeln werden müssen?
Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass diese Entwicklung gar nicht mehr aufzuhalten ist. Und warum auch? Ja? Wenn wir es wirklich positiv im Sinne der Menschen einsteuern, dann komme ich nochmal darauf zurück, was ich vorhin gesagt habe. Für mich ist künstliche Intelligenz und diese Technologie ein Verstärker, ja? Eine Unterstützung. Und es ist kein 1:1-Ersatz von Menschen. Wir müssen uns aber schon bewusst sein, dass das auch Arbeit ist, eben dieses Zusammenspiel von Mensch und Maschine gut zu steuern und gut zu gestalten, ja, um eben Ängste zu nehmen, ja, auf der einen Seite und auf der anderen Seite wirklich das Positive für die Menschen herauszuholen.
Wie nutzen Sie denn künstliche Intelligenz in Ihrem Alltag? Wo findet die statt?
Unterschiedliche. Ich glaube, der Klassiker ist die Reiseplanung. Ja. Also jetzt, wie wir nach China geflogen sind, war das erste so die Packliste, ja, die mir ChatGPT vorgeschlagen hat. Das ist super. Aber dann auch noch eine Vorbereitung, so chinesische Kultur, worauf muss man achten, ja, chinesische Geschichte. Ich mache ganz viel Recherche mit künstlicher Intelligenz. Im Reiseplanung natürlich, ja. Im beruflichen Umfeld nutze ich es für die Strukturierung meines Alltags. Ja. Das fängt an von die E-Mail-Inbox aufräumen und geht hin bis zu Strukturierung von Mitarbeitergesprächen. Ja. Da arbeiten wir mit Microsoft Copilot und der Copilot unterstützt sehr, sehr gut, ja, in der Vorbereitung von Mitarbeitergesprächen. Was sind denn die Stärken, was sind die Entwicklungsfelder, wie gebe ich gut Feedback. Ja, also das ist nur eines der Anwendungsbereiche.
Das heißt, eine deutliche Zeitersparnis im Vergleich zu früher, weil man schon mit einer vorbereiteten Version sich vorbereiten kann, sozusagen.
Genau,
ja,
genau.
Nicht alles selber machen muss.
Ja, ja, mit 12 Direct Reports ist das natürlich viel Zeit, die man da investiert. Zeit, die mir auch sehr wichtig ist. Ja, also für mich ist ein Mitarbeitergespräch, ein Performance-Management-Prozess ein sehr, sehr wichtiger als Führungskraft und ein tolles Tool. Ja.
Das heißt, auch hier, so wie Sie gerade vorher gesagt haben, in der Reiseplanung und so weiter, nicht mehr googeln, sondern die KI befragen.
Ja,
also auch da schon, so wie Sie vorher von China gesagt haben, keine Suche.
Ja, absolut. Also Google verwende ich nur mehr noch ganz selten. Ja. Also es ist entweder Copilot oder ChatGPT oder Gemini sonst. Mhm. Ja.
Ja. Sie haben ja in unserem Vorgespräch erzählt, dass Sie Ihre Führungskräfte ja auch mittels KI trainieren möchten, beziehungsweise auch in Richtung Zukunftskompetenzen trainieren möchten, die für das Führen in Zeiten der künstlichen Intelligenz dann auch gebraucht werden. Um welche Kompetenzen geht es jetzt da? Also Transparenz haben wir schon mal so kurz angesprochen.
Ja,
das ist jetzt zwar keine Kompetenz, aber hat wahrscheinlich damit zu tun. Ja.
Ja. Also die Zukunftskompetenzen, die wir ja auch bei der Unica entwickeln und sehen, dass das sehr wichtig ist, ist auf der einen Seite natürlich die technologische Kompetenz und auf der anderen Seite geht es immer um menschliche Tiefe. Ja. Also technologische Kompetenz ist glaube ich, relativ klar. Ja, das ganze Thema Daten, Analytics, ich muss wissen, wie ich die künstliche Intelligenz prompte und wie ich mit KI-Agenten zusammenarbeite, ja, das ist sozusagen der technologische Kompetenzkomplex. Und auf der anderen Seite gewinnen Kompetenzen wie Empathie, ja, der Umgang mit Ambiguität, ganz, ganz wichtig, ja, Resilienz, auch ganz wichtig, und Entscheidungsfähigkeit immer mehr an Bedeutung, ja. Und ich glaube, das sind auch die Kernkompetenzen, um diese technologische Transformation gut mit und für die Menschen im Unternehmen zu steuern und zu begleiten.
Ambiguität haben Sie gesagt, also die Mehrdeutigkeit oder mit so
Vieldeutigkeit
umgehen zu können, also etwas, was nicht eindeutig ist, sondern in verschiedene Richtungen angesehen und interpretiert werden kann. Wie kann man das trainieren?
Ja, also was Sie angesprochen haben, Training mit KI. Wir haben ein Learning-Management-System, das unterschiedlichste KI-Funktionalitäten schon integriert hat. Und spannenderweise können auch gerade diese Soft-Skills, ja, diese menschlichen Skills, mit KI trainiert werden über Simulationen. Ja, also da kann ich Gesprächssituationen mit Mitarbeitenden simulieren. Ich kann das tun auch in einer virtuellen Realität, ja, wo ich gewisse Situationen in dieser virtuellen Realität einfach ausprobieren kann. Ja. Und das funktioniert auch sehr gut eben mit diesen menschlichen Fähigkeiten. Ja,
Welche Kompetenzen, sagen Sie, sind noch wichtig, weil Sie vorher gesagt haben, auch so menschliche Tiefe ist so ein wichtiger Aspekt neben der technologischen Versiertheit?
Ja, ich habe gesagt, Entscheidungsfähigkeit, Feedback geben, Begeisterungsfähigkeit, ja, und ich glaube, eine Führungskompetenz oder ein Führungsstil, der auch sehr wichtig ist in dieser Zeit, die so schnelllebig ist und die eben so geprägt ist durch Technologie, ist dieses Empowerment, ja, die Menschen einfach in einem sicheren Rahmen experimentieren lassen, ja, und das ist für mich auch eine Kernführungskompetenz, ja. Man muss den Menschen die Möglichkeit geben, in einem Safe Space sich auszuprobieren, ja, um dann eben genau diese Unsicherheit und diese Ängste nehmen zu können, wenn man zeigen kann, da passiert ja nichts, ja, probier es einfach aus, es ist nicht gut, es ist nicht schlecht, ja, einfach tun und wir sind auch da, um das aufzufangen.
Jetzt wird ja oft schon darüber gesprochen, dass die künstliche Intelligenz auch durchaus die besseren Entscheidungen schon trifft, weil sie halt einfach besser in der Mustererkennung ist oder im Vernetzen von Inhalten und von Wissen. Mhm. Wo braucht es den Menschen dann wirklich noch in Zukunft?
Eben für diese menschliche Tiefe und auch für das Steuern der künstlichen Intelligenz. Also selbst wenn ein Agent ja, eine bessere Entscheidung trifft, am Ende des Tages die Daten, die Informationen, um diese Entscheidung zu treffen und das Fachwissen, ja, um diese Entscheidung zu treffen, die kommt immer noch vom Menschen. Ja. Also wir Menschen trainieren ja diese Systeme mit unserem Wissen. Deswegen braucht es da ganz viel Mensch. Ja. Und ich komme auch nochmal zurück auf das, was ich eingangs gesagt habe. Wir werden nicht ersetzt werden. Es werden viele Tätigkeiten anders gestaltet werden, andersartig sein. Aber für diese Zusammenarbeit braucht es eben genau den Menschen, um das gut abzubilden. Ja.
Jetzt wird ja die KI trainiert, ja, damit sie überhaupt was von sich geben kann und funktioniert. Und das heißt, die KI wird ja mit Daten aus der Vergangenheit trainiert, mit Erfahrungsdaten, mit Zahlen. So. Jetzt schauen wir in die Zukunft und Sie haben vorher so von Kernkompetenzen gesprochen, die es in Zukunft noch stärker brauchen wird. Man sieht das heute eh schon.
Ja.
Wie geht das zusammen? Eine KI, die mit Daten aus der Vergangenheit trainiert wird und in die Zukunft schaut. Wie geht das zusammen?
Ja, also ja, es ist wichtig, dass die KI mit Daten aus der nahen und weiteren Vergangenheit trainiert wird. Ja, das haben wir auch in China gesehen, bevor überhaupt darüber nachgedacht wird, ja, einen Agenten zu bauen oder was auch immer, muss die Datenlage entsprechend qualitativ validiert sein. Ja, also die Daten müssen gut und richtig und korrekt vorhanden sein. Ja. Ich sehe da keinen Widerspruch. Ja. Außerdem schauen auch wir Menschen über die Erfahrung aus unserer Vergangenheit in die Zukunft. Wir lernen ja auch aus unseren vergangenen Erfahrungen für die Zukunft. Und dasselbe tut das System. Ja. Das System ist mit Daten aus der Vergangenheit gespeist und kann Zukunft simulieren, ja, aus den Mustern der Vergangenheit. Also ich sehe da durchaus Ähnlichkeiten und keinen Widerspruch.
Halt auf einer dann durchaus noch qualitativ wahrscheinlich besseren Ebene, als wir Menschen das zumindest derzeit zusammenbringen.
Ja,
wer weiß,
ja,
was dann noch kommt in Zukunft, was unser Gehirn dann vielleicht noch irgendwann kann.
Ja. Das ist ein wichtiger Punkt, aber bevor ich auf das komme, was Sie gesagt haben, die künstliche Intelligenz kann das in höherer Qualität. Das haben wir auch gesehen in China. Wir haben gesehen, dass ein Schadenbearbeitungsprozess 100% automatisiert ist. Ja, da ist kein Mensch mehr dahinter, sondern Kunde ruft an oder gibt über den Agenten eben seine Schadensmeldung ein. Der Agent prüft den Schaden und spielt den Prozess durch bis zur Auszahlung, ja, der Versicherungssumme. Und das Tech-Versicherungsunternehmen, das wir besucht haben, hat ein sogenanntes A/B-Testing durchgeführt. Ja, das heißt, dass auf der einen Seite wird der Prozess vom Menschen durchgespielt, ja, und auf der anderen Seite wird der Prozess eben von der künstlichen Intelligenz durchgespielt und dann vergleicht man die Ergebnisse. Und das war eindeutig, ja, dass die künstliche Intelligenz hat eine Fehlerquote von 1,2% gehabt und der Mensch halt von wesentlich mehr. Ja. Und wir machen uns immer Sorgen darüber, oh mein Gott, ja, was ist, wenn jetzt so ein Agent halluziniert oder wenn er einen Fehler macht, den machen Menschen letztlich auch. Ja,
ja, ganz sicher.
Also das ist so. Ja, die Frage, was unser Gehirn noch kann, oder das Thema insgesamt, wie wir lernen, ja, und wie wir unser Gehirn fit halten, das ist sicher ein großes Thema, ja. Und es wird anfangen schon in der Kindheit, ja, wie wir eben gewisse menschliche Fähigkeiten noch unseren Kindern beibringen oder diese erhalten. Ich habe darauf keine Antwort, ja.
Ja.
Also wir sind gerade in dieser Transformation als Gesellschaft, als Unternehmen, und ich kann Ihnen die Antwort nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, ja, dessen müssen wir uns bewusst sein, dass da etwas ist, mit dem wir lernen müssen, gut umzugehen.
Weil da höre ich ja auch, also auch aus meinem unmittelbaren Umfeld, dort, wo Kinder in die Schule gehen, ja, oder wo sie vielleicht auch noch ein bisschen kleiner sind, wenn man sich da so künftige Lehrpläne auch anschaut. Und dieses ganze Thema auch Arbeiten schreiben, wissenschaftliche Arbeiten schreiben und so weiter. Und da herrscht halt schon so von manchen Eltern die Angst vor, naja, werden die dann alle irgendwie völlig dumm, wenn sie dann gar nicht mehr selber denken müssen, weil ihnen die Maschine ohnehin auf alles eine Antwort gibt, ne? Und ich habe vor, das ist jetzt schon 2, 3 Jahre her, mit einer ehemaligen Vorständin eines großen Technologiekonzerns gesprochen, die bei mir in einem Workshop zum Thema die jungen Generationen führen war, und ich mich gewundert habe, warum die da ist. Und sie gesagt hat, na, sie begleitet auch Startups. Und ihre Erfahrung ist, und deswegen ist sie da, weil sie mit dem überhaupt nicht umgehen kann, ist, dass junge Menschen keine kreativen Antworten mehr finden, nämlich alleine, wenn sie nicht irgendwie, also zu dem Zeitpunkt noch Google haben, oder dann schon die beginnenden KI-Tools, also das war noch vor dem großen Start von ChatGPT, aber da gab es ja durchaus das eine oder andere schon. Und sie hat gesagt, wo soll das hinführen, wenn es keine menschliche kreative Lösungsfindung mehr geben kann und ich sofort alles googeln oder irgendwie in einen Bot eingeben muss, damit er mir dann eine Antwort gibt. Wie sehen Sie das? Wo sind wir da gerade auch vielleicht in Ihrer Wahrnehmung, ja? Also als Gesellschaft in Österreich/Europa?
Ich glaube, wir sind noch ganz am Anfang, ja, weil wir, also wie ich jetzt in China gesehen habe, das sind Lichtjahre voraus. Da ist noch viel Entwicklung, die wir gehen werden. Ja. Ich glaube, es wird sich einfach ändern, was unsere Kinder in Zukunft von ihren Eltern lernen, was sie in der Schule lernen. Ja. Vielleicht geht es nicht mehr so in Richtung faktisches Lernen, weil Fakten, Information, Wissen ist total schnell und frei verfügbar und kann auch verarbeitet werden und in etwas anderes umgestaltet werden. Aber eben genau dieses Trainieren von Kreativität, dieses, wie Sie gesagt haben, das Gehirn nicht verkommen lassen. Das mag in Zukunft der Kernbildungsauftrag sein. Ja. Ich weiß es nicht, ja, aber ich kann es mir vorstellen, dass es in die Richtung geht.
Und momentan ist es ja auch noch so, dass wenn man künstliche Intelligenz verwendet, auch um vielleicht sich das eine oder andere also nachzuschlagen oder keine Ahnung, für irgendein Thema näheres wissen will, dann ist zumindest meine Erfahrung auch in der Verwendung, dass es hilft, wenn man sich in dem Thema ein bisschen auskennt, weil halt schon noch auch viel Blödsinn rauskommt dabei. Ja, und da ist halt, ich meine, das wird natürlich besser werden, keine Frage, aber da sehe ich momentan schon auch noch die große Herausforderung, wenn man sich da völlig verlässt drauf, was die künstliche Intelligenz einem auswirft auf einen Prompt, auf eine Frage, wenn man da nicht beurteilen kann, stimmt das überhaupt?
Ja, das stimmt. Also ich sehe es jetzt nur bei uns im Unternehmen. Wer sind denn die Menschen, die dann letztlich diese Systeme bei uns implementieren und trainieren? Es sind immer die besten Experten in dem jeweiligen Fachprozess. Ja. Und es sind dann auch diese besten Expertinnen, ja, die diese Agenten in Zukunft steuern werden. Sie werden den Prozess nicht mehr selber machen, ja, aber sie werden diese Agenten steuern, und es wird bei uns immer einen, wie man so nennt, Human in the Loop geben, der dann Qualität oder die dann Qualität validiert. Ja.
Auch nochmal
Aber die
überprüfen.
Art der Arbeit ist eine andere. Ja. Es ist anders, wenn ich selbst mache, als einen Agenten zu steuern und zu kontrollieren. Ja.
Also ich persönlich glaube ja, dass, so wie Sie eh vorher schon gesagt haben, viele Routine und repetitive Dinge wegfallen werden, die für viele eh mehr Belastung darstellen als jetzt eigentlich Freude. Und dass das die große Chance ist. Die Frage ist halt, wenn wir dann plötzlich mehr Zeit haben werden, ja,
ja,
was wir dann damit tun werden, weil vielleicht Wertschöpfung völlig anders funktionieren wird. Mhm. Ja. Also das sehe ich noch so, das auch gesellschaftliche Thema, weil meine Erlebniswelt ist schon, dass viele Menschen, wenn sie ihren Job verlieren, dann einmal, vor allem auch Führungskräfte, wenn die ihren Job verlieren und jetzt so jahrelang in der Tretmühle waren, im wahrsten Sinn des Wortes, dann einmal so, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Ich weiß ja gar nicht, was mich interessiert mehr. Ich habe irgendwie den Kontakt zu mir vielleicht auch eine Spur weit verloren, weil ich halt in diesem Rädchen war, das gerne gemacht habe, keine Frage, aber halt viele Dinge dann auch auf die Seite geschoben habe.
Ja, das ist eine große Herausforderung und wir beschäftigen uns natürlich auch bei uns im Unternehmen mit der Frage, es geht um Effizienzsteigerung und Produktivitätssteigerung. Das heißt aber eben auch so, wie Sie sagen, ja, wenn Zeit eingespart wird, wie viele Menschen brauche ich für gewisse Aufgaben dann noch? Jetzt sind wir in einer Zeit, wo wir einen Fachkräftemangel haben, und mit dem auch durchaus kämpfen. Ja, das heißt, die Digitalisierung, diese Technologieentwicklung hilft uns auch, ja, diesen Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen. Aber ich glaube, es wäre Sozialromantik, ja, zu behaupten, dass es uns nicht auch in gewisser Weise treffen wird, ja, dass Menschen dann einfach gewisse Tätigkeiten oder gewisse Jobs einfach nicht mehr ausführen. Ja. Mhm. Und das ist genau die gesellschaftspolitische Herausforderung. Ja, wie gehe ich als Gesellschaft mit dieser neuen Welt um? Ja, und ich kann jetzt auch nur wieder über meine Erfahrung von letzter Woche in China sprechen. Es ist dort so, ja, es sind Jobs weggefallen, ja. Aber ein großer Wert in der chinesischen Gesellschaft ist, die Selbsterhaltungsfähigkeit der Menschen aufrechtzuerhalten. Ja. Das heißt, die haben dort auch ganz, ganz einfache Jobs geschaffen, die auch nicht abgeschafft werden, wie der Türsteher, der, wenn man in ein Unternehmen reinkommt, die Tür aufhält, mit dem Lift mitfährt. Ja. Also sehr, sehr einfache Jobs, die immer noch von Menschen durchgeführt werden, um einfach aufzufangen, ja, was an anderer Stelle vielleicht wegfällt. Und wenn man sich das durchdenkt für Europa, ich glaube, dass das funktionieren kann. Ja. Aber wie gesagt, das ist alles noch sehr,
das ist klar,
sehr
am Anfang. Gelesen, grad, wo genau, wir keine Ahnung haben, wo es hingeht.
Ja.
Also ich glaube auch, dass es in diese Richtung gehen wird. Und ich glaube, dass wir als Individuum, weil Sie auch gesagt haben, also so dieses Thema Selbstverantwortung, ich muss auch schauen, wie ich mich versorge und so weiter, das wird stärker werden. Ja. Ich meine, wir sehen es ja eh auch jetzt schon hier, wo die Versorgungssysteme beginnen zu bröckeln. Das heißt, das ist auch so, wie es jetzt gerade läuft, nicht finanzierbar. Das heißt, wir werden einfach auf uns selbst zurückgeworfen werden, eine Spur mehr. Und da wird dann auch dazu gehören, sich zu überlegen, was macht denn, welchen Sinn will ich denn beitragen zur Gesellschaft? Oder welcher Beitrag macht für mich Sinn in der Gesellschaft? Ja. Und dann kann das genau auch sowas sein, was vielleicht vordergründig jetzt als, aha, jetzt ist der da Türsteher, aber eigentlich dann doch sehr wichtig kann oder sehr sinnerfüllend für jemanden, weil er halt meint,
das ist ein Beitrag trotzdem zur Gesellschaft und ich sitze nicht zu Hause. Es werden aber auch eben viele neue andere Jobs geschaffen. Mhm. Ja. Es braucht ja auch Menschen, die das entwickeln. Ja.
Das, wo ich noch so ein bisschen, wenn ich so in die Zukunft schaue, so ein bisschen ein Thema sehe mit der technologischen Entwicklung, die Jungen, über die brauchen wir uns keine Sorgen machen, die wachsen damit auf, die sind auch, was Transparenz und ihre Daten betrifft, da viel entspannter, als das jetzt noch so unsere Generation ist. Ja. Aber wenn ich mir jetzt schon anschaue, meine Elterngeneration, ja, wie die also wirklich Schwierigkeiten haben, indem alles automatisiert wird, da auch noch ihr normales Leben zu managen.
Ja.
Wo ich mir dann denke, boah, es ist also, wird auch für uns so sein, wir müssen da einfach draufbleiben, weil sonst ist man irgendwann einmal abgehängt.
Ja.
Ne?
Ja, ja,
genau. Und da ist dann halt die Frage,
also ja, wie man dann mit, wie man die Menschen mitnehmen kann damit.
Ja, ne? Ja. Ja, das stimmt. Auch eine große Herausforderung. Wir haben es ja auch bei uns im Unternehmen. Wir haben mindestens 6 Generationen, die tätig sind. Ja, und wie gesagt, die junge Gen Z oder Gen Alpha dann, schon, ja, haben jetzt weniger das Thema als dann die älteren Generationen, die wir nicht so aufgewachsen sind. Ich bin auch nicht so aufgewachsen. Ja, mein erstes Handy habe ich, weiß ich nicht, da war ich gerade mit dem Studium fertig, ja. Habe ich es bekommen.
29,
ja, genau. So, ja. So in die Richtung.
Ja. Das konnte nichts außer telefonieren und SMS genau. Schreiben.
Genau. Und ich sehe es auch bei mir selbst, ja. Die Geschwindigkeit ist einfach unglaublich und ich halte mich für sehr tech-savvy, ja. Aber wirklich auf diesem Level zu bleiben und jede Entwicklung auch noch irgendwie erfassen zu können, das ist eine Herausforderung, ja. Und das kostet auch Energie und Kraft. Aber es bleibt uns nichts anderes übrig, ja. Bei der Unica, wir haben so den Slogan geprägt, People First und AI Everywhere, ja. Und People First eben in diesem Sinne, das heißt nicht, dass es keine künstliche Intelligenz geben wird, aber das heißt eben, dass wir die Menschen gut begleiten und abholen, wo jede Generation, wo jeder Mensch ist und dann heranzuführen. Ja. Also ich glaube, ähnliche Entwicklungen gab es auch mit anderen Technologien, nur die Geschwindigkeit ist jetzt einfach ein Wahnsinn.
Eine andere, ja. Und es ist wahrscheinlich schon so, dass man dieser Entwicklung jetzt einfach nicht auskommen
kann. Ja, ja.
Manche genau. Dinge konnte man vielleicht noch so ein bisschen
herschieben
oder genau. Warten, ja. Ob sie gekommen ist, um zu bleiben. Das schaut ja, jetzt wirklich so
aber
aus.
Das
wird das jetzt einige Zeit lang
bleiben.
Ja. Beschäftigen. Ja, also einige wirklich lange Zeit beschäftigen, was eben dann danach ist.
Ja, genau.
Ja, da sind wir eh schon bei der letzten Frage angekommen und mein Podcast richtet sich ja vorrangig an frisch gebackene Führungsfrauen in ihren Rollen. Und meine Frage an Sie wäre jetzt so im Umgang mit KI, aber auch generell in Bezug auf Führung, was wären denn so 3 Tipps Ihrerseits an diese Frauen aller Altersgruppen?
Also ich glaube, so das Tipp Nummer 1 ist für mich neugierig sein, ja. Und das hat dann auch mit dem zweiten Tipp zu tun, selbst experimentieren, ja, und Experimente zulassen im Team und eben diesen Safe Space zu kreieren, wo Mitarbeitende, wo Teams von Führungskräften einfach gemeinsam experimentieren. Ja. Ich glaube, das ist total wichtig, weil das baut dann auch Angst ab. Und ich als Führungskraft, die mache das auch selbst mit meinem Team, dass wir uns gemeinsam zusammensetzen und austauschen, wer hat denn welche Erfahrung mit welchem Tool und wie können wir es noch besser für uns als Team gemeinsam einsetzen. Ja. Und da gibt es keine Fehler, ja, da ist nichts falsch, da ist nichts richtig. Das entwickeln wir einfach nur gemeinsam. Ja. Und dieser Sicherheitsanker, ja, muss einfach tief verankert sein in der Unternehmenskultur, die ich ja letztlich wieder als Führungskraft in meiner Vorbildrolle steuere. Also das wären so meine goldenen Tipps. Ich weiß nicht, wie golden sie sind, aber für mich hat es funktioniert. Genau.
Ja. Ja, dann vielen Dank, Frau Brachmeier, für
sehr, sehr gerne.
Das feine Gespräch.
Dankeschön. Hat mich gefreut, danke.
Wenn du deine Zukunftskompetenzen weiterentwickeln möchtest, dann stehe ich dir sehr gerne zur Verfügung. Auf meiner Homepage karin-weigel.at findest du, wie du mit mir arbeiten kannst, aber auch die KI weiß das bereits, also frag sie einfach. Am einfachsten wird es aber sein, du vereinbarst dir einen kostenfreien 15-Minuten Telefontermin über meine Webseite und wir schauen mal, was du ganz konkret brauchst. Ich freue mich jedenfalls, von dir zu hören.